Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Die Inflation erreicht immer neue Höhen, die Preissteigerungen gehen ordentlich voran, vor allen Dingen die Energiekosten explodieren. Aber wir hören weder etwas von Bundeskanzler Scholz noch von Christine Lagarde, der Chefin der EZB. Deswegen jetzt bei mir im Gespräch Dr. Holger Schmieding, Chefökonom der Berenberg Bank. Herr Dr. Schmieding, was ist jetzt zu tun? Wie muss jetzt gehandelt werden? Ich kann da nicht immer nur zuschauen.
Das eigentliche Problem ist ja, wir können nichts direkt tun. Zumindest die Zentralbank kann nichts tun gegen Energiepreise. Sie kann nichts gegen Nahrungsmittelpreise tun. Sie kann nicht dafür sorgen, dass die Lieferkettenengpässe, der Stau sich in Shanghai auflöst oder im Hamburger Hafen. Die Zinspolitik und die Geldpolitik ist eigentlich machtlos dabei. Die Regierung versucht ja schon etwas durch diese, sagen wir mal, interessanten Pakete, um die Verbraucher zu entlasten. Finde ich ganz gut, ist nicht alles zielgerecht. Aber direkt an dieser Inflation, die von außen zu uns kommt, die nicht hausgemacht ist, kann die Politik eigentlich leider nicht viel tun.
Jetzt hören wir aber von verschiedenen Verbänden, die zumindest mal aufrufen, Grundnahrungsmittel, Gemüse, Hülsenfrüchte, da die Mehrwertsteuer auf null zu senken, sodass der Verbraucher, vor allen Dingen der Verbraucher, der nicht so viel Geld in der Tasche hat, zumindest ein bisschen Entlastung erfahren könnte. Wäre das eine Idee?
Nein, das ist für mich wieder eine Schnapsidee, wie es mehrere in diesem Zusammenhang gibt. Ich bin sehr dafür, die Bürger zu entlasten. Aber sie brauchen nicht mich entlasten und wahrscheinlich auch nicht sie. Ich kann mir auch das teure Gemüse noch leisten. Die Entlastung sollte halt so sein, dass es für die Empfänger von den verschiedenen Sozialhilfen, von Wohngeld, auch für die Studenten, BAföG-Bezieher, für andere, die es wirklich brauchen, da sollte tatsächlich die Hilfe aufgestockt werden, aber nicht mit der Gießkanne auf alle verteilt.
Jetzt hören wir ja schon aus anderen Ländern, teilweise ein bisschen frech, wie zum Beispiel aus Großbritannien, dass Deutschland jetzt mit Sanktionen behangen werden soll, all dieweil wir ja immer noch Öl und Gas aus Russland beziehen und damit ja nach wie vor noch Euros nach Russland schicken. Was ist das für eine Idee?
Nun ja, die Kommentare aus England, die muss man sehr niedrig hängen. Das Niveau der wirtschaftlichen und politischen Diskussion in England, gerade rund um den Premierminister, ist nun halt auf dem Niveau dieses Premierministers. Und die haben relativ gut reden. Sie haben ja noch selbst Erdöl und Erdgas aus der Nordsee wesentlich mehr als wir. Aber richtig ist schon, es ist eine schwierige politische Abwägung bei uns. Aus politischen Gründen kann man sehr leicht sagen, und ich bin durchaus auch dafür, ganz hartes Vorgehen gegenüber Russland. Punkt. Aber man muss dann eben auch dazu sagen, ein sofortiges Gasembargo hieße wahrscheinlich bei uns Rezession. Das hieße nicht, dass es den Bürgern schlechter gehen müsste. Das hieße aber, dass wir wieder von Staats wegen viel Geld in die Hand nehmen müssten, um bei den Bürgern für Entlastungen zu sorgen, eben mehr Wohngeld, mehr Sozialhilfe und um Unternehmen zu retten über diese Phase, in der wahrscheinlich einige Unternehmen dann für einige Zeit nicht die Energie bekommen könnten, die sie eigentlich brauchen. Das ist also ein schwieriger, ein teurer Vorschlag und als Ökonom kann ich nur sagen, es würde nicht billig. Politisch ist zu entscheiden, ob es uns das angesichts dieses brutalen Krieges eben wert ist.
Und ich denke, wenn wir halt eben wirklich verzichten, dann wird ja die Wirtschaft auf jeden Fall weiter leiden, weil Sanktionen sind ja ein Bumerang, den man schmeißt, aber der auch gerne mal auf uns dann zurückkommt.
Ja, Sanktionen treffen immer beide Seiten. Bisher sind die Sanktionen ja so gewählt, gerade diese Finanzsanktionen, dass sie vor allem Russland treffen. Die einzige Sanktion, die uns wirklich hart treffen würde, wäre das sofortige Gasembargo. Bei Öl, das ja überwiegend nicht an Pipelines gebunden ist, können wir Öl auch aus anderen Quellen relativ schnell, nur halt ein bisschen teurer bekommen. Da ist der Ersatz nicht so schwierig. Bei Gas wäre es schwierig und darum sind wir wieder bei der Abwägung, was wäre der politische Nutzen, auch der außenpolitische Nutzen für Deutschland, wenn wir ausnahmsweise mal vorne sind und sagen, ja, wir wollen oder so schnell wie möglich wollen wir, statt dass wir wahrgenommen werden im Ausland als wir sind mal wieder die Bremser.
Jetzt hört man ja schon aus Italien, dort haben ja die Regierungsspitze eine sogenannte Tour del Gas unternommen. Die waren nämlich im Kongo und auch in Katar und haben sich mittlerweile dann für die Zukunft ihr Gas dort gesichert. Ja, unser Robert Habeck war ja zumindest mal in Katar, aber was dabei rausgekommen ist, weiß ja noch kein Mensch. Aber wir brauchen ja in Zukunft einen anderen Lieferanten. Lieferanten für Öl und für Gas. Wie könnte das in der Zukunft ausschauen?
Da würde ich sehr davon abraten, dass jedes einzelne europäische Land jetzt die Welt abklappert, in den Dschungel fährt, wo auch immer, sondern das ist wirklich ein europäisches Problem. Wir haben ja in Europa einen Energieverbund, wir haben ja Pipelines, die uns miteinander verbinden. Wir würden ja unser Flüssiggas zurzeit gar nicht im eigenen Land anlanden können. Also dies ist eine klare Aufgabe, wo die einzelnen Regierungen bitte die Europäische Kommission stützen sollen, in die Welt schicken sollen und wo die Regierungen dann ihre Hausarbeiten machen sollen, dass bei uns eben die Infrastruktur da ist für andere Energielieferungen und vor allen Dingen auch, dass es bei uns die Notfallpläne gibt, dass man weiß im Extremfall, wen könnte man abschalten oder zumindest runterfahren, ohne dass dann richtige Lieferketten bei uns ausfallen. Da ist viel Arbeit zu tun für die heimische Regierung. Das Besorgen auf dem Weltmarkt würde ich lieber der EU27 überlassen.
Das Thema Abschalten sind wir ja schon bei den Atomkraftwerken. Ich meine, wir haben ja nur noch 3 Stück am Netz, aber die sollen ja jetzt auch noch abgeschaltet werden. Wäre es klüger, die am Netz zu lassen? Ist das überhaupt möglich?
Wirtschaftlich wäre es auf jeden Fall klüger, die am Netz zu lassen. Und es hat sich ja gezeigt, dass insgesamt der deutsche Atomausstieg, sagen wir, für das Thema Wirtschaft und für das Thema Klima nicht besonders förderlich war, um es sehr, sehr freundlich auszudrücken. Aus Frankreich hört man mit Recht ganz andere Töne dazu. Die freuen sich gerade sehr über ihr eigenes Vorgehen in dieser Sache. Und es ist nicht der wichtigste Grund. Aber ein Grund, warum heute Frankreich wirtschaftlich seit einigen Jahren deutlich besser dasteht als Deutschland, was in Deutschland immer noch nicht richtig wahrgenommen wird, ist eben auch die französische Energiepolitik, die sich von unserer unterscheidet. Das kann man dann immer noch bewerten, wie man möchte. Ob es bei uns juristisch möglich ist, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen oder ob dann nicht vielleicht irgendein Sachverständiger irgendein Metallteil findet, das halt über 3 Jahre lang nicht gewartet wurde und damit vor Gericht sagen kann, guck mal, wir können ja nicht verlängern, es muss erst das Teil ausgewechselt werden und das kann derzeit nicht produziert werden, weil uns ein Vorprodukt fehlt. Also dieses letztlich juristische Risiko, kann man das gerichtsfest eigentlich wirklich verlängern, kann ich als Volkswirt nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, wirtschaftlich würde es schlicht und einfach Sinn machen und das Klima hätte auch noch was davon.
Was denken Sie, wann sich denn die deutsche Wirtschaft wieder erholen kann? Wird das vor 2023 was werden oder werden wir so lange warten müssen?
Ich denke, dass die deutsche Wirtschaft in Kürze wieder Tritt fassen kann. Wann genau ist natürlich nicht vorherzusagen. Das liegt zum einen an der Frage, wie schon diskutiert, was genau passiert mit den Sanktionen. Ein Gasembargo hieße eben zunächst einmal Rezession, bis wir uns daran gewöhnt haben. Aber wenn es dazu eben nicht kommt, dann ist wahrscheinlich, dass wir uns in den kommenden Monaten Mai, Juni gewöhnen langsam an diese schlimme Lage. Diese schlimme Lage, die da heißt Putins brutaler Angriffskrieg. Energiepreise sind hoch. Zurzeit steigen die Energiepreise ja nicht mehr. Man gewöhnt sich dran. Und dann denke ich, dass dann ab, sagen wir mal, Juni, Juli, die Menschen auch wieder mehr Geld ausgeben und vor allen Dingen ihren Urlaub nicht absagen. Wir haben ja jahrelang weniger Urlaub gemacht. Dazu kommt, dass auch der Hafen Shanghai ja nicht auf Dauer geschlossen werden kann. Also mein Ausblick ist schon, dass wir im Sommer wieder ein nennenswertes Wachstum bekommen, wenn nicht sozusagen ein neuer Schock wie Gasembargo oder noch schlimmere Corona-Zeiten und Lockdowns in China, wenn nicht so etwas noch dazwischen kommt.
Also da ist Holger Schmieding zumindest bullig. Abschlussfrage, wir sind ja hier in der Börse, 7,5% Inflation. Was kann der Anleger denn de facto tun, um sich da so ein bisschen gegen zu wehren, so ein bisschen gegen zu schützen?
Eigentlich gilt das, was man immer sagen muss, auf Dauer helfen im Wesentlichen Sachwerte, das sind auch Aktien. Aktien haben natürlich noch unruhige Zeiten vor sich angesichts dieser Unsicherheit. Aber generell würde ich sagen, Aktien auf Sicht von einem halben oder einem Jahr haben wieder Potenzial nach oben. Wir haben das schon oftmals gesehen, es bricht eine Krise auf uns ein. Die Aktienmärkte preisen die Unsicherheit ein. Sie gehen erstmal in die Knie. Aber wenn wir dann langsam wissen, wie es denn sich weiterentwickelt, streben die Aktienmärkte auch wieder nach oben. Also ich bin insgesamt weiterhin optimistisch, dass wir zum Jahresende vermutlich auch bei uns wieder höhere Aktienindizes haben als heute.
Damit hat Dr. Holger Schmieding doch heute tatsächlich meinen Tag auf jeden Fall gerettet. Mal eine positive, eine optimistische Ansage, gerade zum deutschen Wirtschaftswachstum. Das war Mick Knauf aus der Frankfurter Wertpapierbörse.